Die Radio Wissen. Update.
Wir sehen einen totalen Zusammenbruch von Recht und Ordnung. Es regiert Angst und Terror in den Gegenden, die von den Rebellen kontrolliert werden.
Eine Schreckensherrschaft, so beschreiben die Vereinten Nationen in ihrem aktuellen Bericht, wie die Separatisten in der Ostukraine ihre Macht ausüben. Mögliche Kriegsverbrechen sieht die UNO aber auf beiden Seiten. Um diese düstere Zwischenbilanz geht's im Update heute. Ich bin Sophie Stiegler.
Update.
Bewaffnete Gruppen, so werden die Separatisten in dem Bericht genannt, kontrollieren nach wie vor die Region um die Städte Donetsk und Lugansk. Und dort schüchtern sie gezielt Bürger ein mit Entführungen, willkürlichen Verhaftungen, Folter und Hinrichtungen. So beschreibt es der UNO-Menschenrechtsbeamte Gianni Magazzini bei der Vorstellung des neuen Reports.
This include abductions, detentions, torture, executions, which are used to intimidate the population in the Donetsk and Luhansk region.
Politiker werden zu Geiseln, aber auch Lehrer, Studenten, Geistliche, Journalisten und normale Bergarbeiter. Laut dem Bericht wurden seit Mitte April mehr als 800 Entführungen dokumentiert. Oft müssen die Familien Lösegeld zahlen, damit sie wieder freikommen. Aber auch die ukrainische Armee halte Menschen fest. Wegen der Gewalt seien knapp 90.000 Menschen in der Region auf der Flucht. 39 Experten der UNO sind seit März in der Ostukraine, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Sie beschreiben einen rechtsfreien Raum, in dem der Staat längst nichts mehr zu melden hat. Bewaffnete Gruppen greifen gezielt Einrichtungen der Energie- und Wasserversorgung an und rauben Banken aus. Und
wir stellen im Bericht eine zunehmende Professionalisierung der Rebellentruppen fest. Sie sind immer besser organisiert und ausgestattet. Angeführt werden sie militärisch und politisch von russischen Staatsbürgern.
Das Waffenarsenal der Separatisten sei alarmierend. Auch schwere Kriegswaffen wie Flugabwehrraketen gehörten dazu. Die Regierungstruppen haben einige Gebiete zurückerobert, aber zu einem hohen Preis. Die traurige Bilanz des UNO-Berichts: seit Mitte April wurden mehr als 1.100 Menschen getötet. Darunter viele Unbeteiligte. In einer Mitteilung kritisiert die UNO-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay, dass beide Seiten schwere Waffen wie Panzer und Raketen in bewohnten Gegenden einsetzen. Solche Angriffe könnten unter bestimmten Umständen völkerrechtswidrig sein.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Ereignisse in der Ukraine und der Report der UNO werden auch im Netz diskutiert. Auf tagesschau.de kommentiert User Rico T. Dieser UN-Bericht war mehr als fällig. Ich hoffe, diese Rebellenromantik à la Star Wars, die einige immer wieder hegen und pflegen, ebbt nun deutlich ab. Es herrscht Krieg. Kein Gut, kein Böse, nur Täter, Opfer und Propaganda auf beiden Seiten. Jeweils unterstützt von den Großmächten. User Klipski sieht es ähnlich und fügt hinzu: Mich wundert, dass es so eingefleischte Fans der einen oder anderen Seite gibt. Eine Regierung, die durch einen dubiosen Putsch an die Macht kam, mit einem Parlament, das immer für den Stärksten stimmt, und eine Horde von selbsternannten Freiheitskämpfern, die auch noch durch nichts außer ihrer eigenen Gewalttätigkeit legitimiert sind. Auf Spiegel Online kommentiert User Ornithologe: Zerstörte Dörfer und Wohngebiete wird man schwerlich den Separatisten zuschreiben können. Was die UNO feststellt, sind Menschenrechtsverstöße auf beiden Seiten. User Blatschus sieht es anders. Das wird aber den Leuten, die hier immer meinten, die Separatisten seien auf der Seite der Bevölkerung in der Ostukraine und die ukrainische Armee die Bösen, gar nicht schmecken.
Trotz einer angekündigten Waffenruhe um die Absturzstelle des Flugzeugs MH17 gehen auch in dieser Gegend die Kämpfe weiter. Die ukrainische Armee versucht, die Städte Donetsk und Lugansk unter ihre Kontrolle zu bekommen, auch um, wie sie sagt, die Sicherheit der Untersuchungen selbst gewährleisten zu können. Bisher hat sie genau das Gegenteil erreicht. Heute mussten die Ermittler aus den Niederlanden, Australien und von der OSZE wieder unverrichteter Dinge umkehren. Für eine Untersuchung ist es zu gefährlich. Die Außenministerin Australiens, Bishop, sagte dazu in Kiew:
Was in einem Militärkonflikt vor Ort passiert, ist nicht immer das, was die politischen Führer sich wünschen würden. Wir hoffen dennoch, dass die Forderung des UN-Sicherheitsrats nach einem Waffenstillstand von beiden Seiten erfüllt wird.
Was sonst noch wichtig war?
Libyen rutscht tiefer ins Chaos. Als hätte die schwache Regierung dort nicht genügend Probleme, droht jetzt auch noch ein Treibstofflager im Norden des Landes in die Luft zu fliegen, nachdem es von einer Rakete getroffen wurde. Die Führung hat vor einer Katastrophe für Menschen und Umwelt gewarnt und um internationale Hilfe gebeten. Ihr ist zwischenzeitlich das Löschwasser ausgegangen. Wie ernst die Lage ist, zeigt auch die Massenausreise ausländischer Diplomaten. Die USA haben ihre Botschaftsmitarbeiter in einer abenteuerlichen Nachtaktion ins Nachbarland Tunesien gebracht. gebracht. Nicht in der Luft, sondern mit einem Autokonvoi, aber unter Schutz von Militärhubschraubern und Kampfjets. US-Außenminister John Kerry besteht aber darauf, dass die Botschaft nur zeitweise geschlossen ist.
Wir unterbrechen unsere diplomatische Arbeit vor Ort, aber wir haben die Botschaft in Tripolis nicht dauerhaft geschlossen. Zwar hätten die Kämpfe noch nicht das Botschaftsgelände in Tripolis erreicht, trotzdem gefährden diese Kämpfe unser diplomatisches Personal.
Auch die deutschen Botschaftsmitarbeiter haben das Land inzwischen verlassen. Aber für viele Menschen in Libyen stellt sich die Frage, wie? Der Flughafen in der Hauptstadt Tripolis ist schließlich einer der gefährlichsten Orte im Land. Dort bekriegen sich zwei Milizen, die früher noch gegen den damaligen Machthaber Muammar al-Gaddafi Seite an Seite gekämpft hatten. Hin und wieder startet ein Flieger von einem nahen Militärflughafen. Ein Sicherheitsmitarbeiter dort sagt,
die Krise hat hier für ein Durcheinander gesorgt, eine große Gruppe von Ausländern ist schon ausgereist und die meisten Botschaften haben das Land durch diesen Flughafen verlassen.
Der Sturz Gaddafis vor 3 Jahren hat ein Machtvakuum hinterlassen, das diverse Gruppen jetzt eifrig zu füllen versuchen, natürlich mit Gewalt. Da sind Stammesangehörige, Ex-Revolutionsgarden, abtrünnige Soldateneinheiten, denen die Regierung zu schwach ist, und islamistische Gruppen. Die Regierung hat keiner der Gruppen etwas entgegenzusetzen. Waffenruhe oder nicht, das ist die Frage im Nahostkonflikt. Israel hat die Forderungen danach zurückgewiesen. In der Nacht hatte die israelische Armee ihre Angriffe dennoch beinahe eingestellt. Heute beginnt das Fest zum Ende des Fastenmonats Ramadan. Im Laufe des Tages hat es aber dann doch wieder vereinzelte Kämpfe gegeben. In Ost-Jerusalem versammelten sich Zehntausende Palästinenser, um gegen die israelische Militäroffensive im Gazastreifen zu protestieren. Eine Studie hat die Debatte über das Betreuungsgeld oder die Herdprämie, wie manche es auch liebevoll nennen, wieder angefacht. Das Ergebnis einer Befragung von 100.000 Eltern: besonders viele Familien mit niedrigem Einkommen und geringer Bildung, außerdem einige mit ausländischen Wurzeln, betreuen ihre Kinder lieber zu Hause und nehmen dafür das Betreuungsgeld in Anspruch. Kritiker sehen sich in ihren Befürchtungen bestätigt. SPD und Grüne würden das Betreuungsgeld lieber heute als morgen abschaffen. Von ihnen kamen denn auch prompt entsprechende Forderungen. Trotzdem heißt es von einer Sprecherin des Bundesfamilienministeriums:
wir stehen zum Koalitionsvertrag. Die Skepsis von der Ministerin ist kein Geheimnis. Ich kann nur sagen, dass über die Zukunft des Betreuungsgeldes das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird.
Das Gericht muss über eine Klage des Bundeslands Hamburg gegen das Betreuungsgeld entscheiden. Aber die Verhandlung soll erst im kommenden Jahr beginnen. Deshalb wird das Betreuungsgeld zum 1. August wohl wie geplant aufgestockt werden. Von 100 Euro auf 150 Euro im Monat.
Was noch wichtig wird:
morgen könnten in der Ukraine-Krise die ersten Sanktionen der EU gegen ganze Wirtschaftszweige Russlands in Kraft treten. Darüber soll kein neuer Sondergipfel entscheiden, sondern es treffen sich die EU-Botschafter. Falls sie die Zustimmung ihrer Regierungen mitbringen, könnte russischen Banken der Zugang zum europäischen Kapitalmarkt erschwert werden. Zum Paket gehört auch ein Verbot von Waffenexporten nach Russland und von Lieferungen von Hochtechnologieprodukten. Russland selbst sieht den Sanktionen eher gelassen entgegen. Außenminister Sergej Lavrov sagte, die könnten die Wirtschaft Russlands auch unabhängiger machen.
Ich hoffe allerdings, dass nicht der Wunsch gewinnt, Russland zu bestrafen. Bis jetzt sehen wir bei unseren westlichen Partnern nur das. Es sieht so aus, als ob sie kurz vor ihrem Urlaub, der bei vielen im August beginnt, noch Sanktionen verhängen wollen und sich dann richtig erholen möchten.
3 Jahre hat eine Spezialuntersuchungsgruppe die Kriegsverbrechen im Kosovo untersucht. Morgen legt sie in Brüssel ihren Bericht vor. Die Gruppe sollte Vorwürfe von Mord, Folter und Organhandel im Kosovo-Krieg klären. Die Ergebnisse werden auch darüber entscheiden, wer nächstes Jahr vor dem eigens geschaffenen Kosovo-Kriegsverbrechertribunal angeklagt werden soll.
Und sonst in der Welt?
Der internationale Schiedsgerichtshof in Den Haag hat Russland zu einer Zahlung in Milliardenhöhe verurteilt. Ehemalige Aktionäre des zerschlagenen Ölkonzerns Yukos sollen rund 50 Milliarden Dollar Schadenersatz bekommen. Sie hatten viel Geld verloren, als Yukos 2006 aufgelöst wurde, und deswegen geklagt. Sie werfen dem russischen Staat vor, Yukos mithilfe von zu hohen Steuern in die Pleite getrieben zu haben. Aus Sicht der Aktionäre ist das eine Enteignung. Russland argumentiert, dass die Manager von Yukos schwere Wirtschaftsverbrechen begangen haben. Zu ihnen gehörte auch der Regimekritiker Michail Khodorkovsky. Er saß wegen Steuerhinterziehung und Betrug rund 10 Jahre in Haft, ist aber inzwischen begnadigt.
Weil sich in Westafrika das Ebola-Virus weiter ausbreitet, will Liberia fast alle seine Grenzen schließen. Um Liberia herum liegen Sierra Leone, Guinea und die Elfenbeinküste. Ausnahmen gibt es nur an 3 Grenzposten und an 2 Flughäfen. Dort sollen Ärzte Ein- und Ausreisende aber auf das Virus testen. In Westafrika gibt es eine schwere Ebola-Epidemie. In Liberia sind daran bisher fast 130 Menschen gestorben. Ebola ist eine der tödlichsten und ansteckendsten Krankheiten der Welt. Sie wird in der Regel durch Körperflüssigkeiten übertragen. Gegen das Virus gibt es bisher kein Medikament. Großbritannien erlaubt wieder Fracking. Die Regierung hat angekündigt, neue Lizenzen auszugeben. Energiefirmen können also wieder nach Schiefergas bohren, auch in Nationalparks und Welterbestätten. Umweltschützer haben deshalb Proteste angekündigt. Großbritannien hatte alle Fracking-Projekte vor 3 Jahren gestoppt, nachdem es kleine Erdbeben gegeben hatte. Der Energieminister versprach, dass vor neuen Bohrungen jetzt genau geprüft werde. Die Umwelt müsse geschützt werden. Er sagte aber auch, dass das Fracking Arbeitsplätze schaffen und die Wirtschaft ankurbeln wird. Bei der Methode werden Sand, Wasser und Chemikalien in den Boden gepresst, um Gestein aufzuspalten. So kommt man dann an Erdgas.
Wissensnachrichten. Innerhalb der EU dürfen alle Staaten frei untereinander handeln, ohne Zölle und mit den gleichen Standards. Das klingt nicht nur super, das bringt auch Geld. Das ist die freudige Botschaft einer Bertelsmann-Studie. Katrin Sielke aus den Wissensnachrichten, du bist da. Uns interessiert natürlich erstmal Deutschland. Was haben wir davon?
Den Daten nach theoretisch pro Kopf 450 Euro mehr jedes Jahr. Und insgesamt sind das dann hochgerechnet 37 Milliarden Euro jedes Jahr zusätzlich. Also 37 Milliarden Euro mehr als ohne EU.
Und wie haben die diese Zahl berechnet?
Die Forscher haben sich konkret die Zeit von 1992 bis 2012 angeschaut. Welches Land hat da in welcher Branche mit wem Handel betrieben? Und um wie viel Geld ging es da in diesen 20 Jahren? Und daraus haben sie dann einen Grad der Wirtschaftsverflechtung gemessen und die Zahl dann in Zusammenhang mit dem Bruttoinlandsprodukt gesetzt.
So, und wer profitiert jetzt am meisten?
Fast jedes EU-Land profitiert vom wirtschaftlichen Zusammenwachsen. Dänemark und Deutschland aber am allermeisten. Die Profite fallen ganz unterschiedlich aus. In den südlichen EU-Ländern ist der Gewinn nur gering. Wo Deutschland 450 Euro pro Kopf theoretisch dazu gewinnt, sind es in Italien nur 80 und in Griechenland 20 und am allerwenigsten in Großbritannien mit einem Plus von 10 Euro pro Jahr.
Woher kommen diese Unterschiede?
Weil der EU-Profit für die Nationalstaaten offenbar höher ausfällt, je mehr sie mit anderen Staaten verflochten sind. Fazit der Studie auch, wer mehr Handel mit dem Rest der Welt betreibt, der hat mehr Gesamtwirtschaftswachstum.
Von der Wirtschaft kommen wir mal zur Gesundheit. Heute ist der Welthepatitis-Tag. Ich persönlich komme immer ein bisschen durcheinander mit Hepatitis A, B und C. Also die Krankheit selbst ist gar nicht mehr so in unseren Köpfen drin.
Und dabei betrifft die schlimmste Form, Hepatitis C, allein in Deutschland bis zu 500.000 Menschen. Und das ist eine Leberentzündung durch ein Virus, der die Leber schädigt und schließlich auch zu Leberkrebs oder Leberzirrhose führen kann. Und dann die Leber schließlich komplett kaputt machen kann.
Welche Therapien gibt's da?
Die sind so ein bisschen gerade im Umbruch. Bisher hat man den Patienten mit einer Kombination aus 3 Medikamenten behandelt. Interferon, Ribavirin und entweder ein Protease- oder ein Polymerase-Hemmer. Und die Therapie dauert bis zu einem ganzen Jahr und da gibt es dann regelmäßig Spritzen. Also sehr unangenehm für den Patienten. Und die Erfolgschancen bei Heilung liegen bisher nur bei 40-75%, je nach Typus des Virus. Und ganz spannend ist da jetzt eben zurzeit eine Therapie, die Medizinische Hochschule Hannover mittestet. Die soll 90% der Betroffenen von den Viren heilen können. Und außerdem haben die neuen Wirkstoffe nicht so schlimme Nebenwirkungen und sie kann auch in Tablettenform eingenommen werden.
Wie weit ist man da? Sind die schon zugelassen, die Medikamente, oder noch im Versuchsstadium?
Sowohl als auch. Einige solcher neuen Medikamente sind in den USA und Japan schon auf dem Markt. Für Deutschland steht eine Zulassung aber noch aus.
Von der modernen Medizin gehen wir jetzt ganz weit zurück in die Vergangenheit, zur Zeit der Dinosaurier. Warum sind die jetzt nochmal ausgestorben?
Der Einschlag eines Meteoriten ist zum Beispiel sehr wahrscheinlich, aber das Fachmagazin Biological Review berichtet über eine neue Theorie dazu. Das Aussterben der Dinosaurier vor rund 66 Millionen Jahren könnte einfach nur Pech gewesen sein.
Warum Pech? Wie Pech?
Die Forscher sagen, wäre der Einschlag nur ein paar Millionen Jahre früher oder auch später gewesen, hätten die Dinos wohl überlebt. Der Grund: In der Zeit vor dem Einschlag waren die pflanzenfressenden Dinosaurier geschwächt, weil sie nur wenig abwechslungsreiche Nahrung fanden, was wohl an Klimaveränderungen und anderen Umwelteinflüssen lag. Und dadurch konnten die auf wenige Arten reduzierten Dinosaurier den Folgen dieses Einschlags dann nicht mehr so gut standhalten. So die neue Theorie.
Vielen Dank, Katrin. Wetter. Über Deutschland hängen dunkle Wolken. In vielen Gegenden gibt es Gewitter, Regen, teilweise auch Sturm und Hagel. Und auch in der Nacht blitzt und donnert es weiter. Ähnliches Wetter wird für morgen erwartet. Wolken, Regen und Gewitter. Die größten Chancen auf Sonne gibt es im Norden an den Küsten. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 30 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.